Hallo, hier ist Opa. Diese Sendung wird euch von Alf präsentiert und von den Funkfüchsen.
Ach, Opa, hör mal auf!
Hey, herzlich willkommen, Jan.
Hier ist Hameln. Hier ist Köln, hier spricht Köln. Hameln ruft Köln, Köln ruft Hameln. Ey, das gibt's doch gar nicht. Du bist in Hameln?
Das ist der Wahnsinn. Ich bin in der Rattenfängerstadt, Jan.
Die Sackrattenfängerstadt. Heute fest und flauschig verbindet zwei Metropolen, Köln und Hameln in Niedersachsen. Wir sind heute getrennt voneinander. Olli ist nämlich auf Tour. Trotzdem erstmal hallo bei Spotify, bei fest und flauschig am Sonntag,
hallo.
Den 18. Wo genau befindest du dich? Bist du schon Backstage? Bist du noch in der Innenstadt von Hameln? Oder wo
ich
bist
bin
du?
Im Nightliner. Ich befinde mich den ganzen Tag. Ich bin inzwischen sonst. Ich gehe nur noch aus dem Nightliner, aus unserem riesigen, komfortablen Bus raus, um auf die Bühne zu gehen, zu spielen und dann direkt wieder in den Bus hinein, der voll gefüllt ist mit Drogen, mit Frauen, mit allem, was man als Rock'n'Roller dabei haben muss, und bewege mich hier gerade in so einer Blase eigentlich.
So ein kleines bisschen hört man, dass die Verbindung so ein bisschen kraxelt, aber man hat, glaube ich, verstanden, du bist gerade, bist im unteren Bereich oder im oberen Bereich?
Im oberen Bereich des Busses bin ich gerade.
Was ist das für ein Brummen im Hintergrund? Ist der Sandwich-Toaster wieder an oder...
Nee, das ist gerade die Klimaanlage, weil dieser Bus fährt nur mit Klimaanlage, damit wir immer tropische Atmosphäre hier haben.
Damit eure Kakaopflanzen, ohne die ihr nicht auf Tour geht, ein vernünftiges Klima zum Wachsen haben. Immer eigene Kakaopflanze, steht auf dem Backstage-Rider drauf.
Steht, ich muss mich bei allen entschuldigen, wenn die Verbindung heute nicht ganz so gut ist. Das gehört dazu, that's life, that's rock'n'roll. Generell ist die Verbindung im Leben manchmal nicht so gut, kann sich aber wieder festigen. Wie ist deine Verbindung momentan mit Klaas?
Fantastisch. Die Stimmung ist gut. Weißt du, wir vor der Kamera klauen uns den ein oder anderen Spaß. Wenn man sich mit der Blume gegenseitig nass spritzt, da kommt da ein bisschen Wasser raus. Den Spaß, den versteht man doch. Ist doch klar. So läuft's nun mal, oder?
Ja, ich weiß es ja nicht. Ich bin ja inzwischen, guck mal, seit ich wieder auf Tour bin ich ein richtiger wieder Musiker geworden. Und ich denke manchmal, ihr Medientypen, ihr liebt euch zwar alle auch, aber ihr gönnt euch die Butter auf dem Brot auch ein bisschen nicht, oder? Kann man das so sagen?
Also, wir vom Neo Magazin Royal, wir sind eine Prankshow. Wir nehmen es nicht mal ganz so ernst und wir können auch über uns selber lachen. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen in Berlin aussieht, aber ich denke mal ähnlich. Bin ich mir ziemlich sicher.
Trotzdem hast du mich gut. Ja eigentlich auch, du hast mich ja belogen, Jan. Du hast zu mir in der letzten Sendung gesagt, du musst unbedingt mit mir über die Sendung bei Klaas reden. Jetzt weiß ich auch wieso. Also, du hattest da ja was geplant. Ist ja so. Also wenn du mich jetzt schon in deine schmutzigen Fracks einbeziehst, wie wird es denn zwischen uns irgendwann sein, Jan? Ich habe ja auch nichts gewusst davon.
Uns verbindet das Geld und dass wir jeweils über den anderen so viele Geheimnisse wissen, dass wir uns das gar nicht erlauben können, uns voneinander zu trennen.
Das stimmt vielleicht auch. Aber ich hab's ja später mitbekommen. Und hast du jetzt wenigstens von Sixt irgendwie einen Wagen bekommen oder so?
Leider überhaupt nicht. Das ist das Blöde an der Geschichte. Es ging ja vor allem darum, diesen kleinen lieben Gruß nach... wir haben extra im letzten Werbeblock den letzten Werbespot gebucht, damit das wirklich...
das hat Sex gemacht. Du hast damit nichts zu tun. Du hast nicht angerufen bei ProSieben und gesagt, hallo, wir wollen hier einen Werbespot zwischenschalten.
Ja gut,
das
aber war wir haben angerufen... Regina, ne? Aber wir haben angerufen bei einer Werbeagentur und bei einem Werbezeitenbucher und haben dann gefragt, habt ihr nicht einen Kunden, der frisch und fröhlich ist, der Lust hat auf diese geile gemeinsame Aktion? Und das hat mega lange gedauert und es hat aber dann funktioniert. Und dann sind wir zusammengekommen und ich kann nur sagen, Sixt, der coolste Autovermieter der ganzen Welt. Und ich kriege kein Geld dafür, das ist das Allergeilste.
Aber ist das nicht, Regina Sixt so ein bisschen so eine Olli Geissens, wie die Geissens, also nicht Olli Geissens, sondern die Geissens, so eine Milf, so eine aufgetunte mit gemacht, aber alles gemacht ist untenrum und so?
Zum Glück hat man nur die Hälfte verstanden, aber Regina Sixt ist für mich eine der wichtigsten deutschen Unternehmerpersönlichkeiten. Und ich habe mich auf jeden Fall über so eine Offshore-Beteiligung, die Sixt in Panama extra für mich eröffnet hat, werde ich jetzt entlohnt. Das darf das Finanzamt Köln-Nord aber nicht mitbekommen. Nein.
Es gibt kein aber auch Geld. Noch Eurocar. Eurocar hat auch gute Autos. Da bin ich auch.
Und Starcar. Ich fahre immer am allerliebsten mit Starcar zu Sixt, um mir da die richtig dicken Dinger für viel, viel weniger Geld zu mieten.
Die dann aber so aussehen, als wenn sie. Also du leihst dir die dicken Dinger.
Ich bin so im Mietwagen-Game jetzt drin, um zur Mietwagenstation zu fahren, habe ich ein anderes Mietwagenunternehmen beauftragt, was mich dann abholt. Mit Chauffeurservice bin ich zu Six gefahren, um dann da mir die geilen Autos rauszuholen. Nee, ich habe nichts dafür bekommen, gar nichts. Nur Spaß mit High Five und alle lachen sich ins Fäustchen.
Ja, aber warum lachen sich alle ins Fäustchen? Eigentlich war es ja auch nur eine Aktion, guck mal, wer hier den längeren hat. Das war eigentlich nur so ein dicker Eier-Vergleich,
das
oder?
Das war ein lieber Gruß. Willkommen auf dem Platz, heißt das dann. Herzlich willkommen. Willkommen im Stadion. Das war einmal so die Laola-Welle. Und weißt du, ich wollte mich dann nicht so, wir haben erst überlegt, wie gehen wir damit um mit der Sendung und so. Man will ja sich dann nicht an diesem ganzen Auseinanderfummeln der Inhalte dann beteiligen. Das geht ja nicht darum, wie die Sendung jetzt war. Die ersten Sendungen sind immer schwierig und dann haben wir uns gedacht, halten wir uns einfach raus und kümmern wir uns um das, was wir können. Wir sind einfach alte Werbeprofis vom Neo-Magazin Royal und ehrlich, ich habe noch nie Werbung gemacht. Ehrlich gesagt, hat mir das ganz gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen, öfter mal am Montagabend im Werbelog aufzutauchen.
Oh ja, jetzt absoluter Ausverkauf hier bei Spotify. Jan Böhmermann prostituiert sich hier und bietet sich an. Also, liebe Werbepartner da draußen, wenn Sie gerade mal ein neues, starkes Gesicht suchen, was für Deutschland steht, Jan Böhmermann ist bereit.
Ja, aber ich glaube, es wäre sogar ein Geschäftsmodell, jetzt einfach immer sich einen kompletten Werbeblock am Montagabend zu buchen und dann sitze ich einfach nur da, 5 Minuten lang und halt einfach verschiedene Produkte in die Kamera und rede dann über die.
Nein, das machen wir natürlich nicht. Einige Leute werden sich jetzt melden bei dir, die das einfach nicht differenzieren können. Aber im Grunde ist es so, dass ich mich auch freuen würde eigentlich, wenn du mal wieder mit Chris zusammen machen würdest. Ihr habt nämlich das ist kein Witz, vor 2 Nächten konnte ich nicht schlafen, habe ich mir euer Hörbuch angehört, was ihr zusammen damals gemacht habt. Die Klassenfahrt, ja. Das erste. Das zweite war schwach, aber das erste war richtig witzig.
Ja, beim zweiten hatten wir so ein bisschen weniger Zeit zur Vorbereitung. Aber letztlich, wir machen doch was zusammen. Ist das jetzt nicht zusammen gewesen? Ist doch was zusammen.
Nee, das war so jeder für sich, aber auf dem gleichen Sendeplatz. Fahr ihn doch mal besuchen. Mach doch mal wieder was zusammen. Außer so Lattenmessen und wer hat den längeren? Macht mal wieder was zusammen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Klaas und du zusammen die große Samstagabendshow moderieren könnten. Ganz ehrlich, jetzt ohne ironischen Ton. Wenn ich von jemandem wirklich überzeugt bin, wer ein gutes Team wäre, dann du und Klaas.
Ja, aber sag mal, Olli. Du moderierst jetzt mit mir diese Sendung zu zweit. Und du weißt auch ganz genau, das ist zu zweit zu sein, auch in der Band. Es ist immer besser, wenn es mehr als 2 Leute sind. Duos klappt nie. 3, 4 immer besser. Und willst du wirklich nochmal so ein Duo herstellen? Ich meine, ist das nicht auch ungerecht Klaas gegenüber? Da hat er jetzt endlich mal diesen Sack Sand da nach Los Angeles geschickt, in die Hände von Paul Ripke, um mal alleine loslegen zu können. Da will man doch nicht schon wieder in irgendein Duo reingeraten. Ja, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Duos gemacht.
Mit wem denn? Ach so, ja, okay. Aber das.
Ach so, ja.
Naja.
Ach komm, Olli. Aber lass uns doch nicht über die Sachen von gestern reden. Das war einfach ein kleiner Spaß und das ist doch mal so. Ich fand's lustig. Aber mehr so ist ja auch nicht ein kleiner Witz.
Ist ja. Also frag mich mal, wie es bei mir so läuft.
Wie läuft's bei dir denn so, Olli?
Super. Gestern in Erfurt gespielt und am Tag vorher in Coney Island im echten Punkladen. Und viele Leute, die zu meinen Konzerten kommen, die kommen ja jetzt inzwischen auch zum ersten Mal oder wollen es mal sehen. Und ich habe richtig gesehen, Coney Island ist halt ein alter Punkladen, das für viele in Leipzig das erste Mal war, dass sie diesen Laden betreten haben. Und die waren so ein bisschen nervös, als wenn gleich ein Punker irgendwie von der Decke springt und denen irgendwie den Skalp rasiert oder so. Also es war. Ich liebe den Laden. Ich finde das da sehr gut. Das ist so richtig so ein autonomer Schuppen, wo die Leute, auch jeder macht so seinen Scheiß und man spürt auch so ein bisschen, man ist nur so halb willkommen, weil man mal auch so Fernsehkommerzschwein war. Aber trotzdem freuen die sich, weil man so ein bisschen Geld in die Punkerkassen reinschüttet auch. Die kriegen ja auch was davon ab.
Aber ich finde ohnehin, es gibt nichts Schöneres, als dieses Gefühl auf der anderen Seite zu spüren, dass man so einigermaßen akzeptiert ist, aber dass einem dann irgendwie dieses Bein im Kommerzbusiness einem dann doch geneidet oder aber auch abgeekelt wird. Weißt du, dass Leute einen so ein bisschen respektieren, aber dann denken, ja, aber viel cooler wäre das, wenn das alles keiner wissen würde, was der macht. Wenn das keiner mitbekommen würde. Wenn der seine Kunst nur für sich machen würde, dann wäre der richtig cool. Weil richtig coole Kunst ist nur, die keiner mitbekommt. Oder keiner versteht.
Ja, genau. Das ist das Schlimme. Entweder das darf keiner mitbekommen, keiner verstehen und es dürfen auch nur gute Leute gut finden und es muss auch nur ein eingeschworener Kreis an Leuten sein, die es gut finden. Und wenn das irgendeiner aus der Nachbarschaft oder irgendein anderer gut findet, dann ist es sofort entwertet. Dann hat es nichts mehr. Das ist ja wirklich leider so. Aber inzwischen ist es so, auf Tour ist Jan, das musst du auch mal machen. Du gehst doch auch bald mit deinem Dings auf Tour, mit dem Konzertorchester Ehrenfeld, oder? Also mit dem Fernsehorchester.
Ja, das ist keine richtige Tour, das sind halt so zwei kleine Auftritte am Wochenende, dann ist wieder eine Woche frei und dann sind wieder zwei Auftritte, also keine vergleichbare Tour. Ich finde Tour, gerade wenn man irgendwie noch einen Job hat nebenbei, also die Sendung ist ja wirklich, braucht ja quasi 80% der Aufmerksamkeit, plus noch diese ganzen Kinder und die ganzen Freundinnen und Lebensgefährten ja mittlerweile auch, die da so rumlaufen, das braucht einfach viel Zeit, da kann ich mir das nicht erlauben. Ich finde das immer sehr anstrengend. Ich würde wahnsinnig gern wieder auf Tour gehen, aber dafür ist mir das zu, bin ich dann zu lange weg. Ich bin einfach so ein häuslicher Typ auch eher, weißt du?
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber man kommt mal raus aus der Blase. Ich meine, wann kommt man mal nach Hameln? Ich werde jetzt gleich im Anschluss an unsere Sendung ein bisschen hier durch Hameln laufen. Ich war noch nie in Hameln. Und ich weiß hier gar nichts drüber. Gestern bin ich durch Erfurt gelaufen und fand es auch ganz toll. Es sind so Städte, die man nicht mehr besucht und man kriegt so ein bisschen wieder, wie die Welt da draußen funktioniert. Jenseits von irgendwelchen Social Media Contents und so, kriegt man wieder ein bisschen mit. Und das mag ich gerade wirklich gerne. Also in irgendeiner Stadt morgens aufzuwachen, rauszugehen, eine Fußgängerpassage und zu wissen, wie pocht, wie pulsiert oder wie lebt gerade die Bundesrepublik. Das ist wirklich gut, Jan. Da kriegst du mit.
Und weißt du,
morgen geht's nach Weinheim.
Und damit hast
wir spielen erstmal
in Weinheim?
Warst du schon mal in Weinheim?
Noch nie. Klingt nach Baden-Württemberg.
Ja, das ist in der Nähe von Mannheim. Ist nicht weit entfernt. Am nächsten Tag spielen wir dann in Mannheim. Das ist alles so, Baden-Württemberg finde auch irgendwie gut. Mannheim mag ich. Warst du schon mal in Mannheim?
Nee, ich habe Mannheim-Verbot von, ich glaube, Asitoni, der hat mir Mannheim-Verbot erteilt. Und da muss ich, glaube ich, vorher noch zur Meldebehörde und mir dann einen neuen Stempel für Mannheim reinmachen lassen, damit ich da wieder rein darf. Ich habe, glaube ich, zurzeit noch Mannheim-Verbot.
Was ist eigentlich aus Asitoni geworden? Das war doch mit das erste Internetphänomen. Dieser Typ, der so in die Kamera, das haben mir immer Leute geschickt, so die Links nach mir, guck mal, Asitoni, das ist mega witzig, was der labert. Das ist überhaupt nicht mein Humor gewesen. Aber kennst du den?
Wahrscheinlich hat er einfach einen Podcast, wie alle anderen, von dem man nicht mehr genau weiß, was aus ihm geworden
oder
ist.
Oder er hat mit Slatko und Jürgen eine Disco aufgemacht.
Slatko und Jürgen. Es gibt so Namenskombinationen, wo man dann allein schon lachen muss, wenn man die einmal wieder das erste Mal seit Jahren wieder hört. Slatko und Jürgen. Slatko und Jürgen, Alter. Slatko
und ich glaube, die waren so eng damals. Die haben doch bei Big Brother. Hast du die erste Staffel, habe ich geguckt, du auch. Die haben ja auch geweint und waren beste Freunde. Und dann gab es das Lied, du bist mein großer Bruder, du bist immer da.
Ja. Genau, ich weiß. Und ich habe heute eine geile Geschichte gehört aus der Medienvergangenheit.
Nee, aber
Stefan
ganz
Raab.
Kurz noch hier.
Entschuldigung.
Stell dir mal vor, also damals, ich habe gearbeitet bei der Big Brother Party vor zweiten Staffel als Ordner noch, 2000 oder ich war da irgendwie. Und da gab es bestimmt Frauen, die einen Dreier hatten mit Jürgen und Slatko. Also kann ich mir vorstellen. Und stell dir mal vor, du kannst heute noch erzählen, 15 Jahre nach dem Big Brother Boom, ja damals hatte ich einen Dreier mit Jürgen und Slatko allein in die Kombination.
Was mich direkt zu der Stefan Raab-Geschichte bringt, ich habe von einem Kollegen erfahren, dass Stefan Raab ganz früher, als er noch über der Metzgerei seiner Eltern gewohnt hat, wie komme ich jetzt eigentlich auf Stefan Raab?
Fernsehen, Medien
und so und die 90er Jahre und so und ach nee, auch mega geile Geschichten, muss ich gleich alles noch erzählen. Stefan Raab hat in den 90er Jahren zusammen mit Jenny Elvers zwei Singles aufgenommen. Ich glaube, die hießen irgendwie so I Have Big Boobs and I Like Butts oder sowas. Oder I Have a Big Butt. Also als Jenny Elvers noch wirklich die Weinkönigin war die Apfelkönigin aus Niedersachsen. Und da hat er der war ja früher Musikproduzent und das ist so eine dieser Jugendsünden. Und da war ich einigermaßen erstaunt, dass die zweimal irgendwie was zusammen aufgenommen haben. Das wusste ich gar nicht. Hast du diese Woche gehört? Das ist jetzt wirklich sehr medienmäßiger Talk. Aber es gibt noch so Überbleibsel aus den 90er Jahren, hinter den Kulissen des Mediengeschäfts, zwei große Unterhaltungskonzerne, die aus den 90er Jahren entsprungen sind. Also zum einen Brainpool, kennt ja jeder, die Stefan Raab-Firma und Anke Engelke, Bastian
Pastewka.
Ist es eigentlich
die Stefan Raab-Firma Brainpool? Wurde die von ihm gegründet oder gab es die vorher schon?
Die Firma hat, glaube ich, zuerst die Harald-Schmidt-Show gemacht. Dann hat sich Harald Schmidt mit den Brainpool-Gründern Jörg Grabosch und Ralf Günther und ich glaube auch Stefan Raab war noch nicht dabei, überworfen. Ich glaube Martin Kess oder so war der andere. Die haben sich überworfen und Schmidt ist ausgestiegen, hat die Mitarbeiter mit rausgenommen, hat seine eigene Firma aufgemacht und seine eigene Late-Night-Show dann alleine produziert. Ich glaube, der Grund war, weil Brainpool Raab eingekauft hatte und das fand Schmidt scheiße. Und dann ist irgendwann Raab eingestiegen, nachdem es richtig lief und ist auch mit Teilhaber der Firma geworden. Und jetzt, und dann gab es eben noch das zweite, die Konkurrenzfirma zu Brainpool war in den 90er Jahren immer Endemol. Gegründet von wem? Na?
Von Linde Mohls Papa.
Nee, Linda de Mohls Bruder, John de Mohl. Hat eben auch Big Brother gemacht und auch jetzt die neue Sendung von Klaas und Joko und Klaas und ganz viele andere Sachen in den 90ern und in den jetzt aktuellen auch. Und jetzt ist einer von das ist eine ganz interessant, so läuft es nämlich im Geschäft dahinter. Einer von Endemol ist weggegangen, ist zu einer anderen Firma gegangen, einer französischen Fernsehfirma, die irgendwie auch Anteile an Brainpool hielt und hat dann offenbar hinter den Kulissen, das kam diese Woche raus, die ganze Zeit mit Stefan Raab darüber verhandelt, ob der eventuell seine Anteile an Brainpool verkaufen möchte, was er auch getan hat, angeblich für mehrere Millionen Euro, was dazu führte, dass die Mehrheitsverhältnisse bei Brainpool sich so verändert haben, dass diese französische Firma jetzt auf einmal der Chef ist bei Brainpool und sofort die beiden Brainpool-Gründer rausgeschmissen hat und die Geschäftsführer. Hat gesagt, ihr müsst jetzt gehen, ciao, raus. Und Raab, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Streit war dazwischen dem großen Moderator Stefan Raab und den alten, seinen alten Freunden. Aber da siehst du mal im Mediengeschäft, es ist alles so vielschichtig, das ist alles so kompliziert, da weiß man teilweise wirklich gar nicht, was ist das jetzt eigentlich? Ne? Und jetzt hat Raab das tatsächlich geschafft, über Bande seine alte Firma zu zerlegen, seine alten Kollegen da rauszuschmeißen. Ich glaube, Kohle müssen sich jetzt keine Sorgen machen, aber trotzdem noch einigermaßen Power-Move diese Woche von Stefan Raab. Krass, ganz schön krasser Typ.
Ja, das ist ein krasser Typ und es ist ja auch ein Business-Typ, aber im Grunde ist es dann auch so, geht es darum, wirklich nochmal was abzustoßen und wenn man jemandem anderen noch auswischen oder will man nur noch Kohle machen? Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls Stefan Raab und Harald Schmidt gerade vor ein paar Wochen auf YouTube mir mal angeguckt, die Talkshow-Auftritte von Stefan Raab. Also Harald Schmidt war nie bei TV Total, aber Stefan Raab war öfter mal bei Harald Schmidt und das hat überhaupt nicht funktioniert. Hast du es mal gesehen?
Habe ich gesehen, war wahnsinnig unangenehm, weil du hast da gemerkt, das sind wie so zwei Magneten, die sich abgestoßen haben. Raab hatte immer die bessere Quote, Schmidt war immer der bessere Late-Night-Moderator. Ich bin wahnsinniger Fan von den Spiegel-Daily-Sachen, der macht immer so eine Kolumne bei Spiegel-Daily. Ich habe extra 6,99 Euro dafür bezahlt und jetzt ist er, glaube ich, diese Woche in Asien unterwegs gewesen, der ehemalige Spiegel-Power-Reporter Mega-Guru Kurt Schnibben hat es diese Woche gepostet und ich habe es mir dann angeguckt darauf. Der ist einfach rumgelaufen, ich glaube in Tokio, macht da irgendwie eine Insta-Story eigentlich für ältere Leute. Sieht viel frischer aus in Wirklichkeit, als er so am Telefon klingt. Er klingt dann immer so ein bisschen kaputt und total frisch läuft dann da rum und erzählt eigentlich nichts. Also absolut nichts und trotzdem denkt man so, ja, habe ich mir gerne angeguckt. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist schön zu sehen, dass er noch da ist, dass er noch lebt und dass es ihm gut geht und so.
Ja, finde ich. Und ich würde mich auch freuen, wenn der wieder eine Sendung hat. Auch.
Habe ich jetzt nicht verstanden. Würde sich freuen.
Wenn er wieder eine Sendung macht, ich muss mal ganz kurz, ja, ich würde mich freuen, wenn er wieder eine Sendung im Fernsehen macht mit.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bei ProSieben oder bei Sat.1 vielleicht. Wo ist denn noch ein Platz frei?
Sat.1 ist doch irgendwie, ja, die haben ja Luke Mockridge. ProSieben hat Klaas. ZDF Neo hat dich und ZDF hat Oliver Welke.
Genau. ARD vielleicht, das ist ein super Sender. Vielleicht ist er masochistisch genug, zur ARD zu gehen und dann kommt er da alle zwei Wochen auf dem Unterhaltungsplatz vom RBB, der alternierend mit irgendwie Volker Pispers und Dieter Nuhr stattfindet und darf dann da irgendwie eine halbe Stunde junge Comedians vorstellen vor so einer Backsteinwand, wo drauf gesprayt wurde. Haralds Comedy-Jugendclub oder sowas. Weil natürlich muss man ein bisschen nicht nur was für die älteren Leute machen, auch was für jüngere. Und deswegen muss er dann so junge Comedians vorstellen. Oder vielleicht ein Poetry Slam zusammen mit Jörg Thaddäus im RBB. Und dann vielleicht, wenn es wirklich gut läuft, nach 5, 6 Jahren, kriegt er dann von Volker Herres, dem ARD-Chef, einen grünen Daumen nach oben. Und er darf dann alle 7 Monate mal in der ARD nach Maren Kräumann laufen. Die übrigens einen Grimme-Preis bekommen hat.
Hast du nicht auch einen bekommen?
Wer hat keinen Grimme-Preis bekommen? Wir haben übrigens einen Preis gewonnen, Olli. Wir haben einen Preis gewonnen. 4-2 zusammen.
Wir
zwei. Nein. Doch, Quatsch. Soll ich dir mal vorlesen?
Für was denn?
Der Deutsche Podcast-Preis 2018. In der Kategorie wirklich? Unterhaltung. Zwei Gewinner. Wir sind Erstplatzierte oder Zweitplatzierte. Wir haben einen Preis gewonnen. Wir sind nicht auf 1, aber also wir sind 2 Gewinner. Und zwar haben wir gewonnen den Preis zusammen mit. Nee, Herrengedeckt ist auf 1 und wir sind. Was? Wieso? Verstehe ich nicht.
Nee, wir haben nichts gewonnen.
Es gibt 2 Gewinner. Mhm. Wir haben gewonnen, aber das kann doch gar nicht sein, dass wir gleich viele Stimmen haben.
Naja, vielleicht konnten wir.
Mit
sich
wem
nicht
haben wir denn gewonnen? Mit Herrengedeckt?
Richtig.
Ja, Herrengedeckt, genau.
Kenne ich nicht. Männer, Sex-Podcast?
Wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe mir mal die Charts neulich angeguckt, wie die alle heißen. Wie fickt man seine Freundin richtig, habe ich gesehen, gibt es eine Folge. Ich weiß nicht, ob es Herrengedeckt oder was anderes ist. Dann gibt es noch, wie hält man sich von Seelenfickern fern und so. Nur so eine Themen. Es geht nur, es wird viel gefickt in der Podcast-Szene, glaube ich. Hast du dich schon mal mit einem Podcaster jetzt privat, um über das Podcast-Business zu reden, getroffen, Jan?
Ja,
und mit irgendjemandem?
Ja, auf der Republika bin ich da, bin ich rumgelaufen mit so einer Schiebermütze von Kangol und habe dann teilweise Seminare gehalten, habe aber auch meine und Kärtchen verteilt und möchte einfach so ein großes Podcast-Netzwerk, dass wir Podcaster nicht nur vor uns hinsenden in unseren Bubbles, sondern uns auch alle einfach mal vernetzen miteinander, um dann einfach noch mehr Mehrwert für unsere Hörer zu organisieren. Das ist ganz wichtig.
Ich finde, wir sollten langsam mal vielleicht ein Crossover, mediales Crossover machen. Bevor wir das aber machen, würde ich mir wahnsinnig gerne, wir haben eine sehr gute Kaffeemaschine am Bord, mir noch einen Kaffee holen und es gibt einen wahnsinnig guten neuen Song, der passt direkt. Ich bin voller Liebe nach meinen beiden Konzerten, muss ich sagen. Ich bin total, ich blühe gerade auf. Mein dritter Sommer beginnt gerade, also innerlich. Und ich wünsche mir von Frank Turner jetzt ein Lied für unsere Fili- und Bumsi-Liste. Und zwar das Lied Be More Kind. Frank Turner habe ich mir schon mal gewünscht, glaube ich, vor ein paar Monaten. Mega guter Songwriter. Und die neue Single handelt einfach davon, dass man ab und zu ein bisschen freundlicher sein sollte. Es ist eine ganz einfache Message, aber eine schöne Message. Und der Song, der ist noch viel, viel schöner. Hast du auch einen, Jan?
Ich würde mir gerne von der Rap-Künstlerin Haiti von dem Album Montenegro Zero einen Song wünschen, namens Bitches. Allen dieses Album sehr ans Herz legen. Es ist wirklich ein ganz tolles Album.
Ist es ein gutes Album?
Wirklich ein gutes Album. Montenegro Zero, wirklich, wirklich gut.
Macht sie sowas wie Sixten? Ist Sixten von Sixty Rapper eigentlich?
Ja, das ist die Mietrapperin, die von Regine Sixten, ja. Genau, die Mietrapperin.
Ich muss mich heute bei allen entschuldigen, dass meine Leitung vielleicht ein bisschen schlecht ist. Ich bin auf Tour. Ich hoffe, man kann uns trotzdem folgen und halbwegs gut verstehen.
Ja, alles
gut. Regine Sixten.
Ja, das ist ganz neu. Das ist ganz neu, nachdem jetzt ich quasi angefangen habe mit hier Fernsehleute fangen an zu rappen. Jetzt auch Mietwagenfirmenbesitzerinnen machen eigene Rap-Songs. Das kaskadiert.
Und dann kommt MC Eurocar, den habe ich auch noch am Start.
Genau. Nee, ich glaube, man sollte Rap-Leuten überlassen, die das können. Montenegro Zero ist das Album, Haiti wirklich, wirklich gut. Das ganze Album ist gut und Bitches ist der einzige Explicit-Song auf dem Album. Und weil wir so ein krasser, edgy Podcast sind, habe ich gedacht, packe ich dir mal auf die Fili und Bumsi Playliste mit drauf. Ja.
Alles klar, dann sind wir gleich wieder da für euch da draußen. Ihr kleinen Wühlmäuse. Ihr kleinen Podcast-Mäuse. Bis gleich.
Du klingst halt wirklich wie im Tourbus, wie unter so einer Decke im Tourbus. Ein bisschen mumpfelig.
Ja, so fühle ich mich auch.
Ja. Mehr gleich bei Fest
und Flauschig. Ich bin ein bisschen krank. Ja, ich habe gestern, weißt du, jetzt kurz noch was erzählen? 1000 Mark André ist mit auf Tour und verkauft mein Merch, meine Shirts und so. Und dann habe ich, wir werden immer die Nightliner, wenn die anderen alle schon oben schlafen, das ist ja so ein Doppeldecker, alle schlafen. Ja. 1000 Mark André, den ich sowieso privat schon treffe, darin erkennt man eine gute Freundschaft auch, sitzen trotzdem und noch und haben uns immer noch genug zu erzählen. Und das nach all den Jahren. Wie sieht's aus? Wir können heute auch mal in die Zukunft gucken, wie lange haben wir noch Gesprächsstoff? Wie lange hält das Feuer noch an, Jan? Sind es nur die Geheimnisse zwischen uns, die uns noch zusammenhalten? Oder ist da noch ein Feuer? Wir müssen bald mal wieder einen Beziehungstest machen. Ich habe einen rausgesucht, den muss ich zuschicken. Sue, bist du eigentlich da?
Ich bin hier. Ne? Hallo.
Sue verhandelt schon mit Spotify, ob man das irgendwie hinbekommt, dass man diese ganzen Aussetzer bei Olli irgendwie rausschneidet. Sorry, wenn ich ganz kurz mal eben zu einem kleinen Rant ansetzen muss, auch wieder hinter den Kulissen des Mediengeschäfts. Es sind immer die fucking Tonleute bei dem Dreh. Die haben immer ihre komischen Fledermausohren, sind dann mit irgendwelchen Sennheiser Powerkopfhörern bedeckt, die nochmal mehr hören als alle anderen. Und dann hören die, wenn da irgendwie am Ende, man ist beim Dreh, man nimmt gerade irgendwie den Take seines Lebens auf, weil man irgendwie gerade was auswendig gelernt hat, spult das runter. Und dann sagt der Tonmann, ja, aber da habe ich gerade eine Schwalbe, die ist da im Nest, hat die so ein kleines Ästchen geknackst. Das müssen wir nochmal machen. Genau. Und wenn Tonmann einen Take abbricht oder auch sagt, das ist ein Flugzeug oder am allerschlimmsten irgendwas abbricht, wo man sieht im Bild, woher der Ton kommt, weil irgendwas umfällt oder sowas und dann aber einfach ab, ja, Mann, aber jetzt die Schaufel umgefallen. Ja, aber es hat man doch gesehen, dass die umgefallen ist. Keiner wird sich wundern, woher der Schaufelton kommt, weil das ja ab, man sieht das ja im Bild. Werde ich rasend aggressiv. Ich habe schon mehrere Tonleute am Set totgeschlagen. Er wird aber vertuscht von der Filmindustrie.
Ja, das geht ja auch. Die haben ja auch keine Lobby, die Tonleute. Die kann man schnell noch beseitigen.
Tonleute haben keine Lobby. Heißen übrigens im Mediengeschäft immer Kameraassistenten. Das bedeutet, dass man quasi Tonleute so gering schätzt, dass man denkt, dass sie nur nicht gut genug sind für die Kamera. Deswegen müssen sie bloß Ton machen. Was natürlich
Tonmann Frank
ist.
Aber, der ja... den du ja wahrscheinlich auch kennst, Frank, der ja auch viel gemacht hat für mich und auch für Joko und Klaas, der hat in den letzten Sachen, wo ich ihn gesehen habe, eine Kamera in der Hand gehabt. Die haben sie jetzt tatsächlich nach 10 Jahren, haben sie ihm vom Mikro an die Kamera gelassen. Ah. Also das ist, es gibt, es ist immer noch die Möglichkeit vorhanden. Aber die meisten Tonleute am Set, da denke ich immer, die sind da am Set, haben vorhin extrem viel Haschisch geraucht und hassen das, dass du da bist und vor der Kamera. Ich denke, die verachten einen, also so heimlich so ein bisschen.
Tonleute sind so ein bisschen wie die Musikalienverkäufer im Music Store oder bei Musikproduktiv oder so. Oder weißt du, die verachten alle Leute, die reinkommen, die irgendwas kaufen wollen, die, die damit beruflich Geld verdienen. So ist es.
Es ist aber generell so, dass man im Team ein verschlossenes, also ein eingeschworenes Team zu haben, an Leuten, von denen man denkt, da kann man sich relativ frei bewegen, wenn man auch am Dreh ist oder so, und die nicht dann irgendwie weiter erzählen, ja, der hat sich unmöglich benommen, oder der Böhmermann, der hat da irgendwie seinen Penis rausgeholt am Set und hat den
mal wieder
der Assistent im Kopf gelegt, wie immer. Also, weißt du was, so eine Geschichten, die werden ja meistens von so Leuten, die da im Umfeld sind, so weitergetragen. Und dann natürlich wird so eine Geschichte, der erste sagt, der Böhmermann hat den Penis der Assistentin auf den Kopf gelegt. Der zweite erzählt dann, ja, Kopf gebrochen von der Assistentin, weil der Penis so schwer war.
Oder hat ihm mit dem Penis den Kopf gebrochen.
Genau,
und Kopf gebrochen. Und das Herz. Und das Herz.
Und das Herz. Und dann, genau. Und dann haben die, sie hat die Stadt verlassen. Und der vierte erzählt dann noch weiter, sie ist zurückgekommen, hat mit Böhmermann einen Dönerladen aufgemacht. Keine Ahnung, die Geschichten werden immer weiter kolportiert dann. Naja, jetzt machen wir ein bisschen Musik, dann sind wir gleich wieder für euch da. Heute die Rock'n'Roll-Edition. Wir nennen die Sendung auch Rock'n'Roll-Edition. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Fest und Flauschig. Gleich sind wir wieder da.
In Dolby Surround in bester Qualität. Bis gleich.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Willkommen zurück bei Spotify, bei Fest und Flauschig.
Jan, ich habe gerade viel nachgedacht, jetzt wo ich unterwegs bin, über die Verlorenheit der Welt und auch das Voranschreiten von vielleicht Werten im Leben und so. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, die vor einem Jahr habe ich ein Mädchen kennengelernt, ja, auf einer Party. Ziemlich betrunken gewesen. Und ich habe mich mal wieder lustig gemacht, habe engen Swinger-Witz gemacht und meinte, das ist alles nicht mein Ding. Und sie meinte, ja, ich habe da meine Erfahrung. Ich kann das jetzt erzählen, weil ich auch keinen weiteren Kontakt zu der Person habe und auch das schon lange her ist. Und ich habe die auch nie wieder gesehen. Mhm. Die hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Freund mal im Swinger-Club war. Das ist eine wahre Geschichte jetzt, ne?
Okay.
Und sie war mit ihrem Freund, weil er sich das gewünscht hat, dass sie Sex hat und dass die wollten das da machen mit anderen Leuten und so. Und dann ist wohl Folgendes passiert, jetzt wird's richtig tragisch. Sie hat erzählt, dass ihr Freund mittendrin dann, während da sowohl auch andere Leute dann dabei waren, angefangen hat, im Swingerclub zu weinen, weil er das seelisch nicht vertragen hat. Das klingt schon... Aber er hatte erst voll Bock. Und daran merkst du, ich finde, es klingt so düster und ab. Dann kommt Folgendes. Der Freund, sie merkt irgendwann mitten im Gangbang, dass der Typ weg ist, ihr Freund, und weint. Klingt einfach auf. Sie rennt durch den Laden, geht zum Barmann. Der Barmann meint zu ihr, ja, der sitzt da hinten und weint. Und dann meint sie, ja, Entschuldigung, dass mein Freund hier im Swingerclub weint. Und jetzt kommt der Satz, der mich wirklich umgehauen hat. Da sagt der Barmann zu ihr, ach, das passiert hier öfter mal, dass einer weint. Und ich finde, da steckt so viel Tragik dieser Welt drin. Da steckt so viel drin, wie wir uns versuchen zu verwirklichen. Wir nicht, also ich auf gar keinen Fall, sorry, wenn ihr mich in einem Laden nie trefft in einem Swingerclub. Aber wenn eine Sache, wo man denkt, so, wo die Welt versucht, sich mit allem so offen zu stellen, und daran merkt man, ich habe echt überlegt, das wäre einer der schönsten Titel für auch eine Platte oder vielleicht Tränen im Swingerclub oder so. Das klingt schon für mich. Ich überlege gerade, einen Song zu schreiben, der so heißt. Weil das ist einfach, da steckt so viel Tragik und so viel Trauer drin, wie eine moderne Welt daran zerbricht, dass alles möglich ist und man alles machen kann und im Endeffekt man sein Herz und seine Seele dabei doch auf der Strecke lässt. Ups, jetzt ist mein Mikro umgekippt. Das tut mir leid.
Das ist nicht so, das ist nicht so schlimm. Das ist einfach Rock'n'Roll. Das ist dieses Tourbusleben. So ein kleines bisschen, diese Woche gab es wieder so ein paar Liebesgeschichten von Heidi Klum. So ein kleines bisschen denke ich mir über Heidi Klum, dass die, glaube ich, auch viel abends, wenn die Kameras aus sind, viel alleine im Kissen die Schminke runterweint. Weil das ist irgendwie alles so ein kleines bisschen traurig. Zum einen diese Medienwelt, dieses Rumgescheuche von völlig verunsicherten Models, dieses Dominatrix-artige, unvergessen natürlich die Roger-Willemsen-Beschreibung. Wir haben auch öfter schon die hier in der Sendung vorgelesen.
Darüber geredet,
Und dann jetzt angeblich mit Tom von Tokyo Hotel am irgendwie rummachen und so. Also alles ein kleines bisschen, ja, habe ich schon zumindest in einer großen deutschen Nachrichtenmagazin mit 4 Buchstaben, wo diese Woche aber auch das Interview von Horst Seehofer drin war. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und ich dann direkt so, weißt du, gesehen, du, Alter, deine Bayern-Visage, du gehörst erstmal nicht außerhalb von München hier überhaupt gar nicht zu irgendwas hin. Und was du in der Bundesregierung machst, das weiß ich auch nicht so ganz genau mit dem verkackten Heimatmuseum, Alter. Ganz ehrlich, ey.
Was soll ja, denn das ist auch jetzt ein Wahnsinn. Also der ist so, seit ich mal mir einmal den, wie heißt es nochmal, den bayerischen, also den Pöbel, du weißt es, wenn sie der CSU-Parteitag, der einmal im Jahr stattfindet, wo man so richtig deftig draufhaut auf
der Blecken oder politische Aschermittwoch oder so.
Ja, genau. Und wenn die da so sind, also ich bin wirklich kein Typ, der Prototyp, der Norddeutsche mag die Süddeutschen nicht. Ich spiele auch bald in München, ich habe da immer schöne Konzerte, es gibt viele gute Leute in Bayern. Aber diese Mentalität, dieses, oh, jetzt mal richtig deftig, jetzt sagen wir es mal, jetzt hauen wir mal drauf. Und dann hat er doch, war nicht Merkel sogar selber dabei oder wo er dann da so raufgekloppt hat und das war alles so peinlich auch. Und das war so richtig so eine, da merkt man, dass ich dann doch mit dieser Mentalität nichts zu tun haben will. Mit dieser, ja, jetzt zeigen wir es mal, jetzt hauen wir mal richtig drauf einmal im Jahr und lachen auch über uns selber und sind mal so richtig deftig und derbe. Und irgendwie ist es nur so eine versoffene, alte deutsche Biermentalität, die ich auch ekelhaft finde.
Ja gut.
Was ganz anderes, was du gerade meintest, es ist wirklich interessant auch zu sehen, wenn man sich selber einen Instagram-Account zulegt und sich dann die ganzen, also so Instagram-Stories von so berühmten Stars anguckt. Ich folge zum Beispiel Gwen Stefani und so. Und du siehst, wie verloren die Leute teilweise sind, von denen man denkt, dass da irgendwelche Superstars, die ein gutes Leben führen, die alles dokumentieren müssen und auch natürlich Feedback erwarten dafür, dass sie das dokumentieren. Und Gwen Stefani hat so einen Mann, Black Shelton oder so, das ist ein Country-Sänger und die hängen zusammen rum und ich denke so, krass, die scheinen ja eine glückliche Beziehung zu haben, aber alles wird veröffentlicht auf Instagram und das Witzigste ist, die sind erst seit einem Jahr zusammen. Also stell dir mal vor, du hast einen Partner seit einem Jahr hier, die haben so Patchwork mit verschiedenen Kindern und dann auf einmal haust du das alles gleich öffentlich raus, dann merkt man doch, wie verloren und wie unglücklich du bist, wenn du dein Privatleben veröffentlichen musst, oder? Ich glaube, das ist momentan ein ganz guter Indikator, um zu sehen, wie es so Leuten gibt oder auch so Johnny Depp, das war ja früher ein Star oder so. Die sind ja alle ganz schön gebrochen auch inzwischen von der Welt und diesem Leben und das lässt sich alles wunderbar auf Instagram verfolgen.
Ja, ich habe so ein kleines bisschen auch wieder so eine Tränen im Swingerclub-Geschichte gerade bei Stefanie Giesinger, die ich ja auch bei Instagram verfolge, wo ich immer gerne mal reinschaue.
Das kann ich nicht mehr machen. Die macht mich so aggressiv, die ist so dumm. Sorry, wenn ich das jetzt so direkt mal sage. Das ist so dumm, dass ich da noch nicht mehr auf einer zweiten Ebene einen Humor mehr finde. Wenn ich die angucke, diese sauren Froschaugen schon, dann weiß ich, it's no fun to hang around with Stefanie Giesinger. Echt jetzt.
Ja, und es ist vor allen Dingen, ich glaube, es ist ein High-Maintenance-Mensch. Ein Mensch, der wahnsinnig viel Wartung braucht und mit so einer Grundberechtigung durchs Leben läuft und alle sich vergessen haben zu fragen, warum eigentlich, warum es die eigentlich gibt. Und zwar so mächtig, aber alle denken dann immer, ja gut, die hat 3 Millionen Instagram-Follower, ich sag mal besser nichts, sonst kann ich meine nächste Kampagne vergessen. Nee, auf jeden Fall ist die momentan im Krankenhaus, alles gute Besserung und so und der Bauch muss natürlich jetzt wieder fertig für die nächste Runway-Show von irgendwie Calvin Klein gemacht werden, aber die ist in dieser geilen Kombination gefangen, in der wir alle mal gefangen waren, gerade so Typen wie wir. Diese Kombination, bester Freund, echter Freund, geile Alte. Und der beste Freund und ihr Freund, beides so Typen, wo man denkt, ey Leute, ihr seid in irgendwas reingeraten, wo ihr beide nicht mehr rückwärts und auch nicht mehr vorwärts rauskommt, macht einfach mal eines Tages so einen polnischen und seid komplett raus aus dem Game. Und du siehst die beiden auch mal so zusammen auf dem Foto, sie macht immer so Selfies, wo sie sich immer ein kleines bisschen mehr zu ihrem Freund hinlehnt, um zu signalisieren, wir sind zusammen, aber dem Freund auch gleichzeitig durch die dauerhafte Anwesenheit des besten Freundes signalisierst, wenn du nicht machst, was ich sage, bin ich sofort bei dem anderen Typen. Der sieht zwar so ein bisschen homo aus, aber der ist auch ein ganz schöner, ganz durch und durch Kernhetero. Hier wird trotzdem, ich habe jederzeit
eine Alternative. Der hat auch Geld. Der hat vielleicht noch mehr Geld als du.
Ja.
Ja, im Endeffekt ist es nun mal so, dass das alles genauso funktioniert, tatsächlich. Ich glaube, das funktioniert. Er liebt mich sehr, also mit anderen Worten, er sieht gut auf dem Instagram-Account, auf den Fotos neben mir aus. Er ist der Mann meines Lebens. Das ist so ein Kriterium vielleicht dafür.
Dann. Ja, und irgendwann, er muss halt die Kamera halten. Da gab es übrigens diese Woche, ich folge auch Paul Ripke, der ist gerade wieder mit Joko irgendwo in L.A. unterwegs. Das ist, ich finde ja, also jetzt mal ganz unter uns, ne? Ich bin so ein bisschen neidisch, bin ich auf Joko vor allen Dingen. Joko ist wirklich, ist wirklich der einzige echte Sonnenschein, den ich kenne. Der fliegt dann nach Los Angeles, lässt sich da irgendwelche Elektrosachen umschnallen mit Paul Rippke zusammen und dann ist das auch scheiße, für nichts, einfach nur so aus Scheiß. Das macht die einfach nur so aus Scheiß. Haben so Elektrotraining gemacht. Und Paul Rippke hat aber lustigerweise in seiner Insta-Story hat bestimmt 10 Minuten lang jemanden gefilmt, der vor irgendeinem Laden in L.A. oder nee, in Paris war das, glaube ich, seine Freundinnen fotografieren musste für Instagram. So ein kleiner, genervter Südamerikaner, so rein optisch, kann auch Italiener gewesen sein, also südländischer Typ, der dann irgendwie seine geilen, aufgebrezelten Freundinnen fotografieren musste, aber so mega genervt und Paul Rippke dann durch die Schaufensterscheibe von innen gefilmt, immer so leicht mit dazu kommentiert. Ja, Mensch, du armer Kerl, Instagram-Boyfriend, mega scheiße. Ja,
ist auch pain in the ass.
Trennt euch sofort von eurer Freundin, wenn sie mehr als 1000 Follower hat. Es lohnt sich überhaupt nicht. Es wird nur wahnsinnig anstrengend. Ich habe diese Woche im japanischen Restaurant in Köln gesessen. Ganz alleine. Mhm. Ich bin dann da so reingelaufen und habe gedacht, jetzt, ach komm, Zeit für mich. Einfach mal so ein bisschen runterkommen und eine Mütze auf, so einigermaßen undercover, ein bisschen im Handy rumgeguckt. Habe mich an so einen langen Tisch gesetzt und habe relativ schnell festgestellt, dass die Sitzgruppe neben mir besetzt war von von Leuten, die im Online-Influencer-Game tätig sind. Marketingmäßig, aber hinter den Kulissen. Und eine derart laute, unangenehme Gesprächssituation habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Erstmal ging es darum, dass sich einer der 4 Gesprächspartner dafür rechtfertigt hat, dass er alles in seinem Leben nur von seinen Eltern bekommen hat. Der hat alles von seinen Eltern bekommen und hat dann versucht, Defensive rauszukommen mit größtmöglicher Offensive. Ja gut, meine Eltern haben mir die Ausbildung bezahlt, meine Eltern haben mir das erste Auto bezahlt, meine Eltern bezahlen mir immer noch meine Klamotten und die Wohnung. Na und? War aber dann schon so Anfang 30 und hat das dann so über den Tisch gebrüllt. Und die anderen haben aber nicht kein einziges bisschen gegengeredet, sondern haben die ganze Zeit gesagt, ja, ist doch gut, ist doch cool, wenn man Glück hat, dass man coole Eltern hat. Sei doch stolz, dass du Eltern hast, die dich in deinem Bestreben unterstützen. Und da habe ich nochmal gedacht, meine Kinder erben nichts. Die werden, sobald die einigermaßen in Gelddimensionen denken, muss denen eingetrichtert werden. Ihr werdet nichts bekommen, überhaupt gar nichts. Erstmal ist nicht so viel da, wie ihr vielleicht denkt. Das meiste ist an Vater Staat abgegeben. Oder selbst verjubelt. Und ihr werdet nie irgendwas erben. Ihr kriegt vielleicht so einen BAföG-Satz die ersten 2 Jahre, wenn ihr studiert oder sowas. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass ihr einen Ausbildungsberuf ergreift und euch relativ schnell ab 16 oder halt zur Bundeswehr. Warum denn nicht? Die Töchter? Bei der Bundeswehr werden Frauen gebraucht.
Ganz ehrlich, da gibt's mega gute Ausbildungsmöglichkeiten. McDonald's und die Bundeswehr bieten wirklich gute Ausbildungsmöglichkeiten. Das sind so oder 2 große zusammen. Unternehmen. Ja, beides zusammen. Tagsüber Fastfood, abends Panzer fahren oder umgekehrt.
Ja, oder Front noch drin. McDonald's. Weißt du, so in Mali, so ein Front McDonald's, der in so einem gepanzerten Foodtruck von Bundeswehr McDonald's.
Mit einem Foodtruck durchs Krisengebiet, ne?
Deine Bundeswehr. So kombinierte Ausbildung. Bundeswehr McDonald's. Hinterher bist du der Einzige, der im Kugelhagel Cheeseburger wenden kann und so. Das wird dringend gebraucht am Markt. Auf jeden Fall ging das dann noch weiter und dann hat irgendeine andere an dem Nebentisch irgendwann angefangen, den Namen Dougie B zu sagen. Ja, und die Dougie, die ist ja eine super, mit der habe ich 2 Kampagnen am Laufen. Die Dougie, das ist super, die ist super nett und so. Und dann ging einem der Gesprächsteilnehmer auf, Moment mal, wir sitzen eigentlich am Nebentisch. Warum sind wir? Und dann war diese Situation, die kennst du vielleicht auch. Ich wurde entdeckt und erkannt. Erst nur dieses Schielen, von dem die Leute immer denken, dass man das nicht mitbekommt. Natürlich merkst du das alles, du merkst jeden Blick. Ich saß da und guckte so ganz unauffällig in mein Handy, hab extra meine Kopfhörer reingetan, aber ohne Musik, dass ich so tun konnte, als würde ich was hören. aber trotzdem durch die Kopfhörer alles mitbelauscht. Und dann ging es los. Scheiße, jetzt haben wir gerade hier laut irgendwelche Projektbesprechungen mit Dougie B irgendwie durchs Restaurant gebrüllt. Aber Jan Böhmermann sitzt offenbar am Nebentisch. Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Und dann wurde erstmal sich gegenseitig signalisiert, ist er das oder ist er das nicht? Und dann hat man sich so Handys hin und her geschoben und Handys. Offenbar wurde auch darauf rumgezeigt.
Das kenne ich aber auch, wenn jemand am Tisch ist. Aber bei mir ist ja, du bist ja auch noch viel präsenter als ich. Aber wenn ich kenne das so, wenn jemand mich erkennt und dann höre ich die Gespräche manchmal auch und dann so, das ist Olli Schulz, den kenne ich nicht. Doch, das ist Olli Schulz, den kenne ich nicht. Und dann wird das Handy rausgeholt, ein Foto von mir wahrscheinlich gesucht, der hier mit Joko und Klaas, der damals betrunken auf dem roten Teppich rumgelaufen ist. Ach der, ja, genau. Und dann, das kriege ich so mit, wie einer dem anderen dann das Handy so zeigt, um erstmal noch zeigen muss. Das ist auch geil, wenn der eine kennt einen, der andere kennt einen gar nicht. Kenne ich nicht. Muss man den kennen. Auch ein guter Satz übrigens im Facebook gerne, wenn man über einen Künstler was schreibt und einer schreibt da unter, muss man den kennen. Den muss man doch nicht kennen, oder?
Kenne ich nicht. Gern,
Nee, das steht gerne mal auf Facebook. Und wie ist dann ausgegangen? Sind die dann leise gegangen oder haben die dich angesprochen am Nachbarstisch?
Nee, dann sind, nein, nicht angesprochen. Das ist immer schon, ich glaube, haben sich dafür entschieden, besser nicht. Aber ich habe auch wirklich mit dem Haar ausgestrahlt, sprich mich bitte nicht an.
Ja, ich würde dich auch nicht ansprechen, wenn ich dich nicht kennen würde, ehrlich gesagt.
Ich mich auch
aber
nicht.
Aber mich auch nicht. Also, wir sind da dürfen wir uns eigentlich nicht wundern, Jan, dass unser Freundeskreis immer noch sehr überschaubar ist. Wir sind einfach Typen, die man nicht gerne anspricht. Und auch wenn wir nicht in der Öffentlichkeit wären, wenn wir Typen, die man, also das ist jetzt jenseits, also um das mal ganz kurz zu erklären, weil uns in letzter Zeit habe ich öfter mal Kritiken gelesen, wir bewegen uns nur noch in der Blase und reden über Medien, Freunde und so, aber es ist Bullshit. Im Grunde ist es tatsächlich so, Jan, wir sind Typen, egal ob wir in der Öffentlichkeit sind oder nicht, wir sind Typen, die spricht man einfach nicht gerne an. Also wenn wir irgendwo stehen oder irgendwo sitzen, uns spricht man nicht gerne an. Übrigens ist gerade Max Schröder hier in die reingekommen, falls du noch Geräusche im Hintergrund hörst.
Hey, Max,
ein Band mit ja, der hört dich jetzt nicht, aber der sitzt jetzt hier und macht gerade seine Sachen und hat eine Mütze auf mit einem Propeller auf dem Kopf. Die sind eine ganz verrückte Band. Ist kein Witz, ich mache kein Foto machen für dich später.
Wir sind eine ganz verrückte Band.
Naja, und der muss gerade seine Sachen machen. Das ist hier heute wirklich alles. Ich lade euch alle mit ein, liebe Podcast-Fans von Fest und Flauschig, mal dabei zu sein, wie es bei uns im Nightliner ist. Ich werde nachher mal ein kleines Video online stellen, damit das mal alle sehen, was für ein exklusives Leben wir hier gerade führen. Jan, das würde dir auch gefallen, ganz ehrlich. Ich glaube, du bist eigentlich auch ein Höhlenmensch, weil man schläft hier so in kleinen Kabinen, hängt so rum, verbringt Tage. Es ist gar nicht schlecht. Man kommt wieder mehr zum Menschen, ist meine Devise. Näher an den Menschen wieder.
Du kennst ja mein Büro auf der Arbeit bei der Show.
Ja.
Das ist wie so ein ganz kleiner Wohnwagen oder eigentlich wie so eine Einzelzelle, so groß. Und ich verbringe da wirklich sehr viel Zeit, mache auch die Vorhänge zu. Und teilweise ziehe ich nochmal die Decke über den Kopf, einfach um dieses Höhlengefühl zu haben. Ich kann das voll nachvollziehen.
Ja, und weißt du was, auch eine meiner ganz großen noch ganz, vorm Einschlafen früher war immer eine Sache, wenn ich nicht einschlafen konnte, ich baue mir eine kleine Höhle, es ist Atomkrieg, alle sind schon tot da draußen. Ich lebe noch, weil ich habe so einen kleinen Bunker, wo auch nur einer reinpasst. Und dann überlege, wenn ich nicht schlafen kann, welche Filme und welche Bücher würde ich mit in den kleinen Bunker nehmen, die ich noch gucken will und was ich noch lesen will, bevor ich dann sterbe. Was natürlich sinnlos ist. Du eignest dir noch Wissen an und stirbst dann. Aber trotzdem, kennst du das auch? Atomkrieg, alle sind tot. Du bist noch da in so einer kleinen Höhle und darfst auch nicht mehr raus, weil dann wirst du sofort sterben und kannst noch ein paar Bücher...
Da fällt mir was dazu ein, ganz kurz zum Thema Tod, weil ich habe ja vor 2 oder 3 Wochen erzählt, Momo, ich lese gerade Momo im Rahmen der familiären Bücherverlesung. Mhm. Und Momo ist, jetzt bin ich an der Stelle angelangt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo es eigentlich darum geht, dass Momo, das ist natürlich auch das Thema Tod, es geht ja viel ums Thema Zeit oder eigentlich nur ums Thema Zeit und dass Momo auch eine ganz, ganz fantastische Beschreibung von Tod hat, nämlich in dem Moment, wo Momo bei Meister Hora, dem Mann, der quasi die ganze Zeit den Menschen zuteilt, zu Gast ist in der Niemalsgasse im Nirgendhaus und dann hält er die Hand vor die Augen und dann kommt sie in einen Raum, eine vollkommene Kuppel, so groß wie das Himmelszelt aus purem Gold. Und in der Mitte dieser Kuppel ist ein Loch. Und durch dieses Loch scheint ein Lichtstrahl auf einen schwarzen, fast spiegelglatten Teich, der da unten am Boden liegt. Der ist ganz rund.
Mhm.
Und über diesem Teich schwebt ein riesiges, großes, goldenes Pendel. Ohne Band, das schwebt da einfach, als wäre es schwerelos und pendelt hin und her.
War das im Film auch vorhanden?
Ich weiß es nicht ganz genau.
Irgendwie kommt mir das interessant vor.
Also bekannt vor. Über diesem Teich und wenn das Pendel zum Rande des Teiches schwingt, dann blüht am Rande des Teiches eine riesige Seerose, also wunderschön. Dann schwingt das Pendel langsam zurück in Richtung Mitte des Teiches und während es zurückschwingt, verwelkt die Seerose. Wenn das Pendel über die Mitte hinübergleitet, dann fängt eine kleine Knospe an der anderen Seite des Teiches an zu blühen. Dann schwingt das Pendel aus, steht wieder über dieser vollkommenen, in voller Pracht stehenden Seerose, schwingt wieder zurück und die Seerose verwelkt. Und das Pendel dreht sich so ein kleines bisschen, sodass die nächste Seerose ein kleines Stückchen neben der vorhergegangenen aufblüht. Das ist die Beschreibung von der Zeit von Momo. Und das ist,
aber eigentlich ganz schön.
Das ist wunderschön und das ist trotzdem wahnsinnig düster, weil es natürlich auch darum geht, also die Melodie, die Momo hört, und wenn man stirbt, dann wird man zu einem Ton in der Melodie. Es geht auch um das große Thema Tod und was eigentlich passiert. Wahnsinnig auch ein atheistischer Ansatz, ohne Gott und alles. Und das ist wirklich ein wahnsinnig faszinierendes Buch. Und in diesem Buch gibt es auch ein Rätsel, was man ganz toll mit Kindern machen kann. Das werde ich vielleicht gleich nach der nächsten nach der nächsten Musik mal vorlesen. Vielleicht findest du das Rätsel raus. Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, das Momo-Rätsel.
Gerne. Momo ist wirklich komplett an mir. Ich habe den Film, oder war es ein Film oder eine Serie? Ein Film war es, ne?
Das war ein Film, genau.
Ja, ich habe diesen Film, glaube ich, nur so nebenbei gesehen. Das Buch habe ich nie gelesen. Das kommt jetzt auch bei mir dran. Also auch das wird jetzt irgendwann gelesen. Und ich wollte dich fragen, wenn du die Momo-Verfilmung machst, Jan, hättest du auch eine Rolle für mich?
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, du bist fast ein Kandidat für Meister Horror, für einen Meister Horror. Der wechselt ja oft seine Gestalt. Der ist manchmal jung, manchmal alt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du eigentlich ein ziemlich guter Meister Horror wärst.
Ich bin ja auch ein zeitloser Typ. Manchmal fühle ich mich jung, manchmal alt. Das ist ja, passt ja sehr gut auch.
Nee, also Beppo Straßenkehrer wäre jetzt eher so in Richtung, weiß ich nicht. Wie heißt nochmal, Otto Sander, aber ein bisschen jünger, der jüngere Otto Sander.
Gespielt von Ben Becker.
Ja, Momo wird wahnsinnig schwer sein zu besetzen, glaube ich. Das muss jemand sein, der stärkere Nerven hat als Rados Bokel. Da muss auch ein bisschen Druck von der Schauspielerin Momo genommen werden, glaube ich, im Casting. Die grauen Herren müssen zeitgemäßer sein, glaube ich, ein kleines bisschen. Auch schwer zu besetzen. Ich finde die in der alten Verfilmung finde ich die nicht gut. Das finde ich halt so wahnsinnig 80s-mäßig. Aber die Schildkröte könnte man heute natürlich ganz toll neu bauen. Beppo Straßenkehrer, Gigi,
die Schildkröte, klar, ich erinnere mich auch. Mann, ey, weißt du was? Ich gucke jetzt schnell mal Momo auf Tour, weil wir reden seit Wochen über Momo und ich kann da gar nicht so mithalten. Ich muss das nochmal sehen. Ich kann mich an diese grauen Männer erinnern und an Rathaus Bokel. Und dass die danach Hip-Hop gemacht hat. Was macht Rathaus Bokel jetzt?
Rathaus Bokel.
Rathaus Bokel im Bokelberg. Rathaus Bogelberg.
Ist ein Örtchen in der Nähe von Bremen. Die ist jetzt, glaube ich, im Dschungelcamp abgestürzt. Komm, ich lese dir kurz das Rätsel jetzt vor. Pass auf. Du musst raten, was es ist. Das Rätsel aus Momo. Drei Brüder wohnen in einem Haus. Sie sehen wahrhaftig verschieden aus. Doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. Nur der dritte ist da, der kleinste der drei, denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil er sich erst in den zweiten verwandelt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Nun sage mir, sind die drei vielleicht einer oder sind sie nur zwei oder ist es gar keiner? Und kannst du mein Kind ihren Namen mir nennen, so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen. Sie regieren gemeinsam ein großes Reich und sind es auch selbst, darin sind sie gleich. Na?
Jetzt muss ich raten, was gemeint ist, ne?
Die Auflösung kommt vielleicht nach der Musik, oder?
Ja, nach der Musik. Hast du Musikwunsch, Janni?
Ich würde vielleicht was Magisches nehmen, ein magisches Lied. Vielleicht von dem Soundtrack von Momo?
Ja,
ich weiß gerne. Nicht, gibt es überhaupt einen?
Ich weiß Momo, es leider auch nicht.
Ich gebe es mal bei Spotify in der Suchmaske ein. Momo Main Theme. Ja, hier gibt es das, Momo Main Theme. Da ist es, Momos? Ja, Momos Main Theme. Da, ich gebe es mal ein, mal gucken, wie das klingt. Ja, ach Gott. Ja, aber warum nicht? Momo Main Theme 1.
Und ich wünsche mir von Okkervil River, gute Band gewesen, hat mich gleich ausgelöst, den Song aufgelöst, Calling or Not Calling My Ex. Die haben so viele tolle Lieder. Eine Band, die ihr euch unbedingt mal anhören müsst. Okkervil River, wahnsinnig gute Platten gemacht, ganz toll, tolle Texte. Und wir hören einfach mal als kleiner Appetizer Calling or Not Calling My Ex. Jan, ich habe noch einen kleinen Witz, vielleicht kennst du ihn schon. Warum hat der Zirkusdirektor seine Tochter ins Internat geschickt?
Keine Ahnung.
Weil er sie beim Clown erwischt hat.
Gleich die Momo auf Rätsel.
Da freue ich mich schon drauf. Ich überlege noch ein bisschen. Bis gleich.
Bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Hier ist Fest und Flauschig, egal wo ihr gerade seid, wir sind bei euch. Vielleicht seid ihr auf dem Laufband, vielleicht seid ihr auf dem Krisengebiet, vielleicht seid ihr gerade im Krankenhaus, vielleicht seid ihr aber auch gerade verschüttet worden, seid in so einem Bergwerk und wartet drauf auf Hilfe. Wir sind eure große Hilfe. Wir sind auf alle Fälle am Start hier in Flauschig, die große Unterhaltungssendung bei Spotify. Jan, ich habe gerade überlegt, ja, ich glaube, das Rätsel, das ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich, wie Henk auch gerade meinte, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart.
Drei Brüder wohnen in einem Haus, sie sehen verschieden aus, doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. Wer kommt denn? Wessen Ankunft? Wer kommt denn zu einem? Zukunft. Der zweite ist nicht da. Er ging schon hinaus. Wer ist denn schon vergangen? Wie Vergangenheit? Nur der dritte ist da. Der kleinste der drei. Der Augenblick. Die Gegenwart. Denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil er sich erst in den zweiten verwandelt. Weil sich der erste in den zweiten verwandelt. Also die Zukunft verwandelt Gegenwart. Sich in die Vergangenheit. Und das ist der kurze Moment der Gegenwart, die es eigentlich gar nicht gibt. Die Gegenwart gibt es eigentlich gar nicht. In dem Moment, wo man denkt, es gibt sie, dann ist sie schon wieder
vergangen. Ist sie schon wieder weg. Sehr schön ist das. Da gibt's da dieses, was geht morgens auf zwei, mittags, nee, was geht morgens auf vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen?
Der Mensch. Der Mensch.
Der Mensch, genau. Der Mensch auch ganz altes. Am Stock, ja, genau. Ich habe auch noch einen ganz kleinen süßen Witz. Pass auf. Geht ein Dalmatiner zum Supermarkt an die Kasse, meint die Verkäuferin, sammeln Sie Punkte? Ich finde den süß.
Das ist ein süßer Witz. Ja,
das ist ein süßer Witz. Ich bin ja ein bisschen fürs Unschuldige auch noch in der Sendung vorhanden. Du bist für die Härte und ich bin für die weiche Seite dieser Welt.
Ach komm, jetzt hör doch auf, das ist doch gar nicht wahr. Du weißt doch ganz genau, wie es läuft. Das eine ist der Mensch.
Das eine gibt es nicht ohne das andere.
Das eine gibt es nicht ohne das andere, aber das ist einfach auch, letztlich ist das ein großes Spiel, ist das Welcome to Show Business, Olli. So ist es nun mal. Dieses Ganze, wir sind wie die Ehrlich Brothers, man muss nicht die Tricks verraten. Es geht darum, die Menschen zu verzaubern und das ist auch egal, wie man das macht. Es geht darum, dass was passiert. Ja, die Bühne ist das, wo wir von Leuten angeguckt werden. Alles andere ist privat. So, und wenn man nicht angeguckt werden möchte, dann muss man dann eine Mauer drumherum bauen. Das ist dann privat und das gehört dann da auch hin und alles andere ist öffentlich, so ist nun mal die Wirklichkeit. Das ist, ehrlich gesagt, wie ist es bei dir gewesen, Olli? Wann hast du gemerkt, dass du prominent bist oder dass du in der Öffentlichkeit stehst und dass du eine öffentliche Person bist? Hast du dich das irgendwann mal bewusst, ist es bewusst aufgegangen oder hat dich das so?
Nee, es überrascht mich immer noch manchmal. Ich merke auch, dass ich immer noch dass ich das auch ganz schnell wieder vergesse. Jetzt gerade, wo ich zum Beispiel im Fernsehen nichts mache, was mir wahnsinnig gut tut, weil ich dann auch wirklich weniger über Außenwahrnehmung nachdenke und so auf die Bühne gehe und auf der Bühne da jeden Abend 2 Stunden quatsche, jenseits auch von Fest und Flauschig oder allen anderen Kram, den ich gemacht habe und auch keiner danach verlangt, dass ich da irgendwie Gags erzähle, sondern ich einfach meine Songs mache, merke ich, dass ich das sehr schätze zu vergessen, nicht bekannt zu sein und dann immer wieder auch so eine Dankbarkeit spüre, wenn Leute dann so das gut finden, was man macht und nicht einen darauf ansprechen, dass man eine öffentliche Person ist, sondern durch seine Arbeit auf seine Arbeit angesprochen wird. Also das finde ich gerade ganz gut. Also ich kann ganz gut, ich kann wirklich, wenn ich jetzt nie wieder irgendwie im Fernsehen auftauche, was wahrscheinlich nicht so sein wird, weil ich gerade schon dabei bin, wir machen vielleicht nochmal so eine, egal, das darf ich noch nicht erzählen jetzt. Du bist auch mal so ein Geheimniskrämer, jetzt muss ich auch mal so tun.
Sehr gut.
Ja, und dann finde ich das immer sehr dankbar. Ich glaube, das würdest du auch gut finden. Und ich glaube tatsächlich, obwohl du ja so lange jetzt auch Fernsehen schon machst, es würde nicht lange dauern, wenn du aufhören würdest damit, ein halbes Jahr, dass du das vergessen würdest und auch eine schöne Erleichterung manchmal auftaucht, weil man wirklich eine Menge los wird, wenn man das vergisst, dass man von Leuten gekannt, also dass Leute einen kennen aus der Öffentlichkeit.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht so... ich glaube, es ist ungewohnt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine große Befreiung sein wird eines Tages.
Ich glaube tatsächlich, und das ist gar nicht böse gemeint, dir oder irgendwelchen Freunden oder Leuten, die auch mehr in der Öffentlichkeit sind als ich, ich glaube, wir alle kriegen auch auf Dauer einen Schaden davon, wenn man zu viel...
Ja, na klar.
Und na klar kriegt man da einen Schaden von. Und ab und zu ist es einfach total gut, da rauszugehen. Das kann man natürlich nicht nur leisten, wenn man so ein cooler Allrounder ist wie ich, der alles Mögliche machen kann. Aber
genau. Ey, ja, aber
hast du eigentlich gesehen, in der Süddeutschen habe ich ein Interview gehabt. In der Süddeutschen es ist heute, glaube ich, rausgekommen, dieses
Sagen Sie jetzt nichts. Was können Sie, was Jan Böhmermann nicht kann? Dann hast du gesagt, du bist Straßenkämpfer, habe ich zumindest jetzt so interpretiert.
Ich wusste nicht. Ey, Jan, ansonsten kannst du doch alles viel besser als ich. Aber auf die Fresse hauen, da bin ich immer noch der Geilere.
Das stimmt, du bist ein Straßenkämpfer. Nee, aber du bist, du kannst, das haben wir doch schon mal festgestellt, du bist eigentlich, sind wir uns ziemlich ähnlich, aber du bist einfach, du kannst das Gleiche nur mit Leuten halt, ich kann das halt nur nicht mit Leuten. Alles, was mit Leuten ist, ist nicht so mein Ding.
Also ich habe das mal ganz am Anfang gesagt im Interview, als ich gefragt wurde, wie das denn wäre, ich wurde irgendwann mal gefragt, ob wir wirklich so eine Zweckgemeinschaft sind und habe ich gesagt, nee, ich glaube, dass wir beide in der Schule auch wahnsinnig gerne zusammengesessen hätten, weil wir gerne den gleichen Humor geteilt haben und auch die gleichen Ambitionen, sage ich mal, mit Leute zu nerven, zu stören oder sonst was und auch Sachen, aber ich glaube, dass wir uns dann innerlich auch früh zerstritten hätten, weil der eine dann dem anderen so, ey, nee, Jan, das geht, Olli, und Jan, das geht jetzt gar nicht. Dann hätten wir uns gegenseitig angeklagt. Deswegen ist ganz gut, dass wir uns erst später kennengelernt haben und keine Schulfreunde
waren. Ich glaube, wir wären in der Schule, wären wir ganz gut zusammen gewesen, aber wir wären uns, hätten uns dann aus den Augen verloren. Und deswegen ist es ganz gut, dass jeder auch mit seinen eigenen Freundeskreisen dann irgendwie, in jedem Freundeskreis soll es nur einen geben, der so ist.
Ja. Was ich aber das ist das Krasse. Ja, und jetzt du.
Nee, dass man nicht nur verrückt wird durch diese Öffentlichkeit, sondern dass man auch natürlich verrückt sein muss, um das überhaupt zu machen. Es ist, weißt du, dieser Wunsch nach Authentischem und jetzt endlich mal normale Menschen im Fernsehen und so. Leute, vergesst es ganz ehrlich, normale Menschen machen den Job nicht. Das ist hochgradig neurotische Persönlichkeiten, die alle eine Waffel haben. Also alle, einige mehr, einige weniger. Und die wirklich Guten, die ich hier so, die wenigen, die man so kennenlernt, das sind die das einigermaßen trennen können voneinander, weißt du, die dann da, die Neurosen ausleben können in der Bubble, und dann privat aber einigermaßen ein geregeltes Leben führen. Das waren so die es am längsten durchgehalten haben, zumindest die, vor denen ich immer so persönlich am meisten Respekt hatte. Ich finde es immer cool und fände es auch zum Beispiel, wie es Harald gemacht hat, all die Jahre, und wie Raab das letztlich auch gemacht hat, dass er dann einfach gesagt hat, pass mal auf, ich bin raus, Leute. Und das auch wirklich durchzieht, das finde ich schon, habe ich öfter schon in der Sendung gesagt, ist schon wirklich ein ziemlich cooler Move. Aber jetzt irgendwie, weißt du, so, ach komm, und jetzt mache ich hier, ich bin jetzt hier die authentische Persönlichkeit und so, das ist mir zu anstrengend.
Das kann man auch auf Dauer gar nicht sein, weil immer dann, wenn Leute einem das schon sagen, um wirklich authentisch zu sein, musst du ja immer wieder aus eigener Pose oder eigener Haltung ausbrechen. Du kannst ja, ob du irgendwas länger machst und alles Leute dich dafür loben, dass du authentisch bist, bist du es ja in dem Falle schon nicht mehr, weil dein Kopf zu arbeiten anfängt, denkst, okay, so bin ich also authentisch. Und dann ist das, was vielleicht am Anfang authentisch war, irgendwann nur noch Pose und Haltung. Deswegen finde ich, muss man tatsächlich immer wieder irgendwann auch, ich glaube, das machen auch wirklich meiner Meinung nach gute Künstler, die ich sehr schätze oder lange verfolge, die reißen irgendwann ihr Fundament oder auch sehr viel wieder ab und bauen das neu auf und nehmen es auch in Kauf dafür, dass die Fans oder die Leute, die sich dafür interessieren, vielleicht erstmal abspringen oder sich dem nicht mehr gewachsen fühlen oder denken, er hat sich verändert. Aber das muss man für sich selber auch machen, weil sonst bist du irgendwann ja auch so ein Erfolgsprodukt, das aber auch versandet. So Westernhagen fällt mir nur mal gerade ein. Jemand,
der, wobei der so lange versucht hat, der wollte immer sich neu erfinden. Das hat nie geklappt.
Er wollte sich lange nicht neu erfinden, glaube ich. Ich glaube, in den 90er Jahren, da hat er eine Platte nach der anderen gemacht, wo es da auch dann darum ging, nochmal hier, ja, Natascha mit Flaschen und dann hier jetzt im Armani-Look und so. Man versucht immer weiter ein Star zu bleiben. Und ich glaube, ein Künstler versucht in erster Linie nicht ein Star zu bleiben, ein Künstler versucht Künstler zu bleiben und versucht an sich selber auch zu arbeiten und versucht auch selber mit sich hart ins Gericht zu gehen und sich selber auch mal zu hinterfragen und auch mal alles Scheiße zu finden, was man gemacht hat, damit man was Neues machen kann. Also, oder? Aber ist ja, vielleicht auch, guck mal, ich sehe das aus einer musikalischen Sicht, du siehst es wahrscheinlich aus der Fernsehsicht, das ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich.
Fernsehen ist ja bei mir nur das Medium, es geht ja, ich weiß, wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen müsste, was ich eigentlich beruflich bin, ist es schon Komiker. Und das bedeutet auch, weißt du, dass du für einen guten Witz verkaufst du natürlich, verkaufst du natürlich auch einen Mietwagen oder deine Mutter. Weißt du, das in letzter Konsequenz ist das immer auch schon so gewesen, und das ist tatsächlich auch nicht ein Beruf, den man sich aussucht, sondern das ist pathologisch ist das einfach. Du findest in jeder Situation immer einen Witz, wo andere Leute irgendwie weinend auf dem Boden liegen, bist du derjenige, der das auch aus, warum auch immer das so ist, aber das ist doch bei dir auch so, du bist doch auch manchmal Komiker. Du spielst jetzt gerade viel Musik. Eigentlich bist du auch ein Komiker.
Ich liebe es auch, ein Komiker. Ich liebe es, Leute zum Lachen. Ich bin wahnsinnig gern Komiker. Total. Aber es ist auch gut, wenn man mal nicht komisch sein will, das nicht mal machen zu müssen. Zum Beispiel bin dadurch, dass ich beim ersten Konzert in Leipzig hatte ich tatsächlich Angst, weil ich seit 2 Jahren nicht auf der Bühne stand mit der Band, dass es viele Leute gab, vielleicht, die dann denken, ja, nun sei doch mal wieder witzig oder bring was. Aber in erster Linie mache ich auch Musik, weil mir viele Sachen auf dem Herzen liegen. Und da bin ich dann ganz froh gewesen, dass das schon lustig war, auch was ich erzählt habe, aber dass es nicht im Hauptgrund darum ging. Und ich glaube, ein guter Komiker, du kannst ja nicht immer witzig sein. Das kennst du ja selber auch. Dir fällt ja nicht in die eine Tour was Witziges ein. Und ab und zu ist es ja auch ganz gut, wenn du dich dann zurückziehen kannst und wieder neue Gags sammelst. Und ich glaube, wenn ich wieder in meiner Funktion als Komiker aktiv werden sollte, in irgendeiner Fernsehsendung oder sonst was, da würde ich mir vorher gerne gut was überlegen, damit man nicht mit der alten Grütze wiederkommt. Das ist halt so. Man braucht Gag-Autoren. Hast du eigentlich Gag-Autoren? Ja, für die Sendung gibt es Leute, die dir auch Gags schreiben, klar.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch, weil mittlerweile die Sendung ist, es einfach... Das das ist, unterschätzt du dann auch. Das ist natürlich nicht nur, also als ich angefangen habe, war das wirklich viel mehr noch von mir selber. Und irgendwann merkst du schon, okay, Freunde, das ist jetzt hier offenbar ein richtiger Job. Und da muss man sich da so, weil sonst, das ist wie wenn du jede Woche ein neues Album rausbringst. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist tatsächlich nicht so zu unterschätzen. Und natürlich sind die guten Sachen und die mir wirklich am Herzen liegen. Also was ich mir zum Beispiel nicht nehmen lasse, ist dann diese ganzen, was heißt nicht nehmen lasse, klingt jetzt so. Aber ich mein ganzes Herz liegt zum Beispiel dann in diesen, in den Polizisten so in Texten oder in irgendwie größeren Aktionen, wo man da wirklich Tag und Nacht dran sitzt, damit das wirklich richtig, richtig gut ist. Und dann natürlich auch kompromisslos ist. Ne? Also ich weiß genau, wenn manchmal, weißt du noch, bei dem einen Fotoshooting für Radio 1, da hattest du so einen lustigen Nachmittag und manchmal ist man, weißt du, es gibt einfach so Momente, da geht einfach nichts anderes außer der Witz. So, und dann wird einfach auch, da werden Leute so lange genervt, bis sie entweder lachen oder halt den Raum verlassen. Ganz einfach, so sieht das
aus. Ja, oder sagen, halt die Freunde.
So Deal Visit, Alter. This is here, I'm a fucking comedian and I'm not having it today. It's fun. Und alles andere ist nur so tun, als ob. Weißt du, mach das entweder richtig oder mach das gar nicht.
Ja, das stimmt. Sag mal aber mal ganz kurz noch was, wo wir von über Klaas-Sendung reden. Hast du die Sendung jenseits deines Pranks hier angeguckt und wie fandst du sie?
Habe ich gesehen. Ja, fand ich gut. Also ich finde das Studio wahnsinnig gut. Ich finde die den Schreibtisch, der sieht super aus. Das ist immer so, solche Sendungen, ich schreibe eines Tages mal ein Buch über Show-Esoterik. Wenn einer im Publikum schlechte Laune hat, kann das die ganze Sendung kippen. Das ist der Butterfly-Effekt. Wenn ein Witz nicht sitzt oder ein Timing nicht passt, dann fällt dir das ganze Ding unterm Arsch zusammen. Und das ist zwar mal ganz schön, wenn man dann im Feuilletoner liest, ja, und Harald Schmidt und so und alle, ja, wisst ihr was, Leute, fickt euch erstmal, nie wieder wird es eine tägliche Late-Night-Show geben, behaupte ich jetzt einfach mal. Da müsste schon ganz schön viel dazugehören. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wöchentlich alleine ist schon schwer genug.
Absolut. Und es gibt, ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass auch Menschen Routine gerne wollen. Und zum Beispiel einmal die Woche kommt Böhmermann, einmal die Woche kommt Klaas oder so. Und jede Sendung neu zu bewerten. Ich muss auch sagen, dass ich das, also grundsätzlich, ich habe mich jetzt mit Klaas nicht unterhalten nach so einer Sendung. Ich habe auch nur ein paar Sachen gelesen, Kritiken. Aber ich glaube tatsächlich, 3 Stunden nachdem die Sendung online war, war auf Bento oder irgendeiner anderen Scheiße schon, warum diese Sendung kein Erfolg wird oder das und das. Irgend so eine Scheiße, wo ich genau weiß, das, die Leute sitzen,
schreiben die.
Das Problem ist, es ist ein Ego-Gewichse. Jeder will sofort zu irgendwas eine Meinung haben. Ich krieg das ja auch mit, so, also einer schreibt, dann schreibt der eine was Schlechtes und der nächste sagt, oh, die vom Spiegel haben das geschrieben und dann kommt der Dorftyp irgendwie vom Lokalen und klaut das eigentlich und dann sind das so Kettenreaktionen und jeder muss aber sofort was, damit er auch eine Haltung hat zu allem. Die Leute sind alle so durchgebumst und merken, man muss sofort reagieren auf irgendwas. Muss sofort sagen, das nervt mich oder hier und da, anstatt so mal was gehen oder laufen oder nachwirken zu lassen. Das gibt's halt kaum noch so. Das ist, finde ich, ein bisschen nervig
und weißt du, es geht ja letztlich bei dieser Art von Sendung immer, es ist auch immer eine Personality-Show. Es geht immer darum, dass man natürlich sich dann da ausbreiten muss und dann auch bewertet wird von allen. Und die meisten sagen ja, Entschuldigung, aber warum ist meine Personality ist auch so toll? Warum sitze ich denn da nicht? Das ist ja bei den meisten Leuten, schwingt das dann immer mit, aber ich bin doch derjenige, ich habe doch hier, warum sieht das denn keiner? Ne? Also ich bin doch das verkannte Genie. Gibt ProSieben mir denn jetzt keine Show? Das schwingt dann in solchen Kritiken auch immer mit. Und man muss, glaube ich, bei allem immer sehen, es ist fucking Show. Es ist alles nur Schein. Es ist nicht die Wirklichkeit. Das Ganze ist eine riesige Ehrlich-Brothers-Veranstaltung. Keiner will wissen, wie die Tricks funktionieren. Keiner glaubt... Was?
Sorry. Der Bus, das habe ich noch gar nicht erzählt. Der Bus, in dem ich gerade sitze, der Nightliner, der ist vorher von den Ehrlich Brothers gekommen. Und mein Busfahrer, André.
Weißer Tiger irgendwo im Kofferraum?
Ja, ich habe ein kleiner Hase hoppelt hier noch irgendwie rum. Ich denke, was macht der Hase hier? Und dann mit so einem Zylinder auf. Und mein Busfahrer, André, der leider ein sehr schweigsamer Typ ist, der Busfahrer, leider. Und auch niemand ist, der nicht fürs Mikro kriegen würde, der hat jetzt gerade 3 Wochen die Ehrlich Brothers gefahren mit diesem Bus. Das wollte ich die ganze Zeit. Aber leider ist das so ein Typ, den ich jetzt, kennst du so Leute? Also das ist auch noch so eine Sache, weil wir heute schon viel über Medien und Außenwirkung reden. Jan, das kennst du sicherlich auch, diesen Moment, wo man doch auch, klar sind wir manchmal stolz drauf, was wir gemacht haben und manchmal freut man sich, wenn man gut abgeliefert hat. Aber du kennst genauso gut das Gefühl, wo du selber irgendwo stehst und denkst, mein Gott, ich stehe mit meiner Funktion als Medientyp und der Typ mir gegenüber, der hat ganz andere Probleme, macht ganz andere Sachen und den interessiert das nicht. Und eine der Erfahrungen, wo ich das hatte, war, als ich mit Schulz in the Box, ja, in Nepal war, im Kinderheim. Und wir haben da gedreht mit diesen Clowns ohne Grenzen und wir rennen da so rum und filmen und es hat mich auch alles so berührt und ich muss auch sagen, es war auch ein gutes Team. Aber dann habe ich mit der Heimleiterin geredet, das war eine Schweizerin und die arbeitet da ehrenamtlich, hat ihr Leben dahin hingebracht, buxiert, sag ich mal, nach Nepal in so einer wirklich krassen, in so einem krassen Kinderheim. Und dann kommen wir da an und fragen sie, ja, wollen Sie denn vor die Kamera, können wir Sie interviewen? Und sie sagt so, nee, ich mag das nicht so gerne öffentlich über sowas zu reden, meine Arbeit und ich kann das auch nicht. Und dann kommt dieser Moment, wo du dich ganz kurz schämst dafür, dass du so ein aufgeblasen, also man ist ja jedenfalls aufgeblasen, ja, dass du so ein Medientyp bist. Kennst du das auch, wo man so ganz kurz dann so, ja Mann, es ist, wie du richtig gesagt hast, alles nur Show und manchmal wird man auch ernüchtert und feiert sich sehr wenig ab, sondern denkt ja, ach, und ich komme hier an mit meinem Team.
Das kennst du ja auch, ich wollte jetzt ja keinen Namen nennen, aber wo ich dann immer finde, man stößt dann so an die Grenzen, wenn du dann da so, das passiert wahrscheinlich mir öfter als dir, obwohl dir passiert das auch manchmal, dass man irgendwas gesagt und dann wirst du von Leuten damit so heiligem Ernst irgendwie auf irgendwelchen Partys konfrontiert und sowas, wo ich dann immer denke, alter Leute, ganz ehrlich, das Einzige...
Das ist aber was anderes, so Leute, die dann sagen, ja, ich lache halt nicht gerne und ich finde es auch nicht witzig, was ihr da macht, das sind aber auch dann Leute...
Nee, gerade wenn, ja, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, angenommen, du würdest jetzt, sagen wir mal, ein Beispiel, wo eine liebe Freundin von uns beiden. Jetzt, wenn angenommen, du würdest einen Witz über Sarah Kuttner machen zum Beispiel, das ist doch, das wäre jetzt unproblematisch. Also da würde jetzt nichts passieren und da würde man sich einfach herzhaft drüber schmunzeln bei der nächsten Weihnachtsfeier und lachen.
Ja.
Aber es gibt ja andere Leute, die...
Also um unser Manager, wir sind beim, ganz kurz, Sarah Kuttner und ich sind beim gleichen Management, ja? Und eine Sache sage ich dir, wenn Weihnachtsfeier ist, dann sorgt der Manager schon für, dass Sarah Kuttner und ich ganz weit auseinandersitzen. Also dafür wird wirklich gesorgt.
Aber es gibt, Sarah ist ja eine wahnsinnig lockere, entspannte Frau, die das wirklich auch alles nicht so ernst nimmt. Aber,
stimmt,
ich bin mir sicher. Es gibt auch Leute, die ein bisschen verbissener sind und die dann quasi anfangen, die Neurosen zum Beruf zu machen und dann mit so heiligem Ernst einem irgendwie dann so Konfrontationsgespräche. Ich habe mal mit einem großen deutschen Kabarettisten auf dem Fernsehpreis Zusammenkunft gehabt, der mich dann konfrontiert hat, weil ich mal irgendwie in einem Nebensatz erzählt habe, dass ich ihn so mittelmäßig finde, weil er mit, ich sage jetzt nicht, wer das ist, weil er mit Per Steinbrück auf Tour geht, fand ich halt scheiße von ihm. Da würde ich verraten, wer das ist. Hab das mal so
öffentlich erzählt. Oh ja, den kenne ich auch.
Und dann hat er mich so, ist er ganz nah an mich angekommen, hat mich dann so konfrontiert, wollte mir dann irgendwie was erzählen. Und wollte mich dann so auch so körperlich so näher an mich rankommen. Da bin ich einfach umgedreht und bin weggegangen. Weil das darf man nicht vergessen. Sis ist hier, wenn du ernst willst, dann kannst du zum offenen Kanal gehen. Da wurde sich früher in Bremen immer hinter den Kulissen am offenen Kanal
verprügelt.
Das ist bei Lokalradiosender. Da wird mit Baseballschlägern hinterher. Oder Carsten Spengemann, der angeblich mal einer Kollegin
eine
Uhr geklaut hat und irgendwie die Reifen zerstechen wollte, damit er mehr Aufmerksamkeit hat in der Sendung. Das ist, weißt du, it's a show business.
Ups.
It's fun. Das einzige Mal, was wirklich ernst war, das einzige Mal in meinem bisherigen Leben war, als ich mal für drei Wochen den türkischen Geheimdienst vor der Tür hatte und irgendwelche komischen Rockerbanden. Das fand ich ganz so schön.
Das war scheiße und das habe ich ja auch mitbekommen und ich weiß genau, dass der Punkt war.
Das war wirklich, Baller, Alter. Das war wirklich, naja. Aber alles andere, Leute,
gerade mal warum, aber ich habe dir eine Sache gar nicht erzählt. Ich passe auch auf dich auf. 1000 Mark, André, hat dir in der Zeit immer vor deiner Haustür geschlafen, auf dich aufgepasst.
wie so ein Bernardiner.
Ja, also wenn was ist, würde ich 1000 Mark, André, zum Beispiel zu dir schicken oder so, einen von meinen Kollegen. Ich werde meinen schützenden Mantel schon über dich legen, Jan, auch wenn du manchmal unausstehlich bist. Aber wir würden uns gegenseitig schützen, oder?
Ja, also ich glaube tatsächlich, ich finde jetzt nicht so viele Ebenen, die dieser heimlichen Aussage widersprechen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich weiß nicht, ich würde dir, glaube ich, nicht unbegrenzt mit Bargeld helfen, aber ansonsten würde ich ziemlich viel in Bewegung setzen, um deine körperliche Sicherheit zu garantieren.
Würde ich bei dir auch machen, Jan. Das kann ich auch mal kurz heute hier sagen. Würde ich auch machen, wirklich. Ich meine, ganz ehrlich, du bist mein längst. Also ganz ehrlich, das ist meine längste. Du und ich, das klingt jetzt total gay, aber ich muss sagen, das ist meine längste Zusammenarbeit mit Menschen auf diesem Planeten, seit ich geboren wurde, abgesehen von meinen Eltern, gibt es das selten.
Und 1000 Mark, André, da darf ich sie nicht hin runterfallen.
Ja, das ist ja auch okay, aber wir sind ja auch beruflich miteinander verbunden schon so. Und ja, seit sehr, sehr langer Zeit jetzt schon. Also da gibt es dann auch so, auch wenn man mal denkt so, oh nee, das war heute, oder er geht mir. Im Endeffekt, wenn einer sagt, er hat ein Problem, dann wird man sich schon in Bewegung setzen für den anderen. Tatsächlich. Ja, und das ist jetzt und das war unser Hells Angels Freundschaftsspruch heute.
Ja, nicht schlecht. Fast wie Old Shatterhand und Winnetou jetzt hier gerade. Ey, und vor allen Dingen, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fuck. Ich muss noch jetzt weiß ich es wieder. Eine Sache, damit ich nur richtig stellen. Ich habe letzte Woche gesagt, American Crime Story mit Chris Darren. Völlig falsch. Er heißt Darren Chris.
Ja, genau. Oh, da haben sich einige aufgeregt.
Er heißt Darren Chris. Ich weiß es natürlich. Ich war wirklich komplett letzte Woche Aspirin-Komplex. Ich habe jetzt eine kleine Antibiotika-Kur hinter mir. Habe ein paar Aufnahmeleiterinnen meinen Penis auf den Kopf gehauen und ihnen damit das Herz gebrochen. Und deswegen geht es mir wieder ein kleines bisschen besser diese Woche. Er heißt natürlich Darren Chris. Riesen Penis auf mein Haupt. Asche auf mein Penis, Haupt. Sorry.
Asche Penis auf dein Haupt.
Ach so, nee, was
mein
ich sagen
Penis,
wollte,
wenn das, der nochmal an die frische Luft Geheimnis. Kommt, dann kennst du das eigentlich auch, wenn der Penis zum Vampir wird, wenn man so lange keinen Sex hatte, dass der Penis, wenn er an die frische Luft kommt, sofort zu Staub verfällt? Das ist bei alten Leuten, glaube ich, irgendwann so. Irgendwann so lange der schon in der Unterhose war und der das erste Mal wieder Sonnenlicht sieht, dass der Penis sofort zu Staub zerfällt. Das ist ein Vampirpenis.
Und deswegen haben wir nur den zweiten Platz beim Deutschen Podcastpreis bekommen, weil am Ende dann trotzdem immer wieder, wie bei Dieter Wedel, irgendwo ist am Ende immer ein Penis drin.
Irgendwo wedelt immer noch einer, ja. Wie bei Dieter Wedel, am Ende wird gewedelt.
Das war Fest und Flauschig für heute. Olli, viel Spaß heute in Hameln. Grüß mir schön da, wie heißt es nochmal? Täubchental? Nicht, Quatsch. Wie heißt es heute, wo du auftrittst?
In der Sumpfblume.
Grüß die Sumpfblume. Und nochmal riesen Sorry, nochmal auch von mir, dass letztes Mal nicht geklappt hat. Musst du es ja absagen, den Auftritt.
Ja, genau. Ich soll euch alle schön grüßen. Weißt du was? Ich nehme dir ein Video heute mal auf. Ich schicke ein Video raus. Ja, das war Fest und Flauschig. Entschuldigt bitte die schlechte Qualität. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder mit gewohnter, mittelmäßiger Qualität, contentmäßig jedenfalls da, aber mit geiler, erstklassiger Soundqualität. Ja? Bis dann.
Bis dann. Schöne Woche.
Tschüss.